Die Radio Wissen. Early Bird.
Anne Almeling ist Korrespondentin im Norden Afrikas. Sie arbeitet eigentlich in Rabat in Marokko. Für die Wahlen in Algerien ist sie aber momentan in Algier, denn dort wurde gewählt. Und Anne, es mutet so ein bisschen an wie früher die Wahlen in der DDR. Der Amtsinhaber tritt an. Und keine Überraschung, er wird mit überwältigender Mehrheit, nämlich mit 81,5% der Stimmen wiedergewählt. Da kann man sich doch fast eine Reise dahin sparen, oder?
Ich fand es ja total spannend zu beobachten, wie das hier überhaupt abläuft. Ja. Denn ich hatte mir vorher keine großen keine großen Vorstellungen, wie so eine Wahl in Algerien abläuft. Ich hatte aber die Chance, einerseits den wichtigsten Herausforderer von Bouteflika im Wahlkampf zu verfolgen und auch zu sehen, dass er offenbar tatsächlich für einen Teil der Algerier durchaus eine Alternative darstellt.
Warum haben Sie ihn dann nicht gewählt?
Das ist eine gute Frage. Es gab sicherlich eine Reihe von Menschen, die ihn gewählt haben. Mhm. Er ist ja auch auf immerhin 12% hat er erreichen können. Der Ali Benflis, das ist ein ehemaliger Regierungschef Algeriens gewesen. Aber er selber spricht von massiver Wahlfälschung.
Gibt es aus deiner Sicht dafür Indizien oder Anzeichen?
Es gibt zumindest bisher noch keine Beweise, aber alle Algerier auf der Straße, die ich gesprochen habe, oder ein sehr großer Teil davon, sagt, das kann einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Denn ich persönlich habe nicht gewählt, sagen halt viele Algerier auf den Straßen. Und von daher halte ich auch die Zahl der Wahlbeteiligung für übertrieben. Einfach von
50% sollen gewählt haben, ne?
Genau, jeder Zweite soll seine Stimme abgegeben haben, aber Beobachter haben hier im Vorhinein schon immer gesagt, die Wahlbeteiligung kann eigentlich kaum 10 oder 20% überschreiten, weil sich eigentlich gar keiner mehr für die Wahlen interessiert hat und viele Menschen einfach total frustriert sind.
Glaubst du denn, dass aus dieser erneuten Wahl von Abdelaziz Bouteflika sich Protest ergeben wird? Also dass Algerien, sagen wir, das nächste Land in Nordafrika ist, in dem wir mit Demonstrationswellen zu rechnen haben? Oder ist das den Leuten wirklich so egal und die akzeptieren das jetzt?
Die Algerier haben vor allem Interesse daran, dass das Land stabil bleibt. In Algerien gab es ja in den 90er Jahren einen schrecklichen Bürgerkrieg. Dabei sind ungefähr 150.000 Menschen ums Leben gekommen, mindestens. Und das ist für die Algerier noch ein solches Trauma, dass sie vor allem daran interessiert sind, dass nicht wieder so ein Bürgerkrieg passiert, dass das Land nicht wieder in so ein Chaos hineinschlittert. Und deshalb halten viele Algerier, obwohl sie frustriert sind über die Situation im Land, halten sie still, weil sie einfach Sorge haben, dass sich ein ähnliches Chaos entwickelt wie in den Nachbarstaaten, wie in Libyen, wie in Ägypten, wie im Jemen.
Dann kommen wir doch mal zu dem vermeintlichen Garant von Ruhe und Stabilität, dem amtierenden Präsidenten und zukünftigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika. Das liest sich unglaublich. Der Mann ist schon 77, ist seit 15 Jahren im Amt, wird jetzt für 5 Jahre wiedergewählt und er sitzt nach einem Schlaganfall im Rollstuhl, konnte den gesamten Wahlkampf über gar keine Rede halten. Wenn man das Foto sieht, wie er den Wahlzettel in die Urne wirft, mutet das so an, als wäre der letztlich ja nur noch eine Figur, eine Marionette für Leute, die dahinter stehen, oder täuscht das?
Bouteflika wird auf jeden Fall unterstützt von der Armee und vom Geheimdienst. Und das ist diese undurchsichtige Machtelite im Hintergrund, die Fäden zieht. Und diese Gruppe, dieser Kreis hat im Prinzip alles dafür getan, dass er an der Macht bleibt. Denn jede Veränderung von diesem komplizierten Machtsystem könnte die Elite schwächen. Und die hat viel zu verlieren, nämlich Macht, klar, aber auch jede Menge Geld. Und deshalb hat es weniger Algerier hier überrascht, dass Bouteflika von allen 6 Kandidaten die größte Kampagne hatte, das meiste Geld zur Verfügung hatte offensichtlich und die aufwendigsten Veranstaltungen.
Du sagst es, Geld, das kommt in erster Linie aus den Gasverkäufen?
Genau. Algerien ist ja ein sehr ressourcenreiches Land und 60% der Staatseinnahmen kommen aus dem Export von Öl und Gas. Das ist immens. Das bedeutet aber eben auch, dass das Land fast keine andere Industrie entwickelt hat. Und das ist ein riesiges Problem, weil dadurch kaum Arbeitsplätze entstanden sind und die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch ist.
Letztlich ein Problem, was viele Länder haben, die über Energie verfügen, ne? Dass sie sich darauf etwas bequem machen.
Ja, dazu kann es zumindest sehr leicht kommen. Und in Algerien ist es auf jeden Fall der Fall.
Anne, normalerweise, ich sagte es, du bist in Rabat. Du kommst sehr viel rum, denn dieses Berichtsgebiet ist unglaublich groß. Kannst du uns kurz mal skizzieren, welche Länder zählen alle zu deinem riesigen Berichts- und Einzugsgebiet?
Das ist im Prinzip Nord- und Westafrika, also die Maghreb-Staaten. Tunesien, Algerien, Marokko, Mauretanien gehört ja auch dazu. Und dann die Länder der Sahelzone, das sind Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger und der Tschad. Und dann gibt es noch Subsahara-Afrika, das gehört auch zu unserem Berichtsgebiet. Das ist Guinea, Guinea-Bissau, Gambia, Liberia, Sierra Leone, die Elfenbeinküste, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun und dann noch die Kapverdischen Inseln.
Ja, die also hätten sonst auch gefehlt, ne? Sonst wärt ihr unterbeschäftigt.
Genau.
Wie oft bist du in Rabat, wie oft bist du unterwegs?
Ich bin häufiger in Rabat als unterwegs, aber insgesamt ja pro halben Jahr bestimmt 3-4 Mal auf Reisen, also auf Reisen, die dann ungefähr 1-2 Wochen dauern.
Wie läuft das? Also kannst du dir Dinge aussuchen oder richtet sich das nach speziellen Aktualitäten? Jetzt Algerien hat sich wahrscheinlich einfach angeboten dann, ne?
Genau, das hängt teilweise davon ab, was in den Ländern passiert und wie die Lage dort ist. Eine Reise, die ich gemacht habe, war zum Beispiel vor den Parlamentswahlen in Mauretanien. Da hatte ich vielleicht nicht die Berichterstattung über die Parlamentswahlen angeboten, aber das als Anlass zu nehmen, einfach mal zu schauen, wie geht es dem Land, was passiert dort und warum ist da zum Beispiel der arabische Frühling überhaupt nicht angekommen. Die Frage hat mich interessiert. Und deshalb bin ich dorthin gereist, aber Mauretanien hat auch andere Punkte, andere Themen zu bieten. Auch da geht es immer wieder um die Sicherheit und Sicherheitsfragen sind Fragen, die uns in unserem Berichtsgebiet immer wieder interessieren.
Ist das auch ein Gebiet, was von Tuaregs besiedelt wird?
Also die Tuaregs sind auf jeden Fall im Norden Malis und auch im Norden von Burkina Faso verbreitet. Ich bin einmal nach Burkina Faso gereist, um dort die Flüchtlinge aus Mali zu treffen, die sich eben in den Norden von Burkina Faso zurückgezogen haben. Und da waren auch viele Tuaregs dabei. Das waren sehr interessante Begegnungen für mich.
Jetzt ist das so ein Riesengebiet, da ist es wahrscheinlich unmöglich zu sagen, wie die sich unterscheiden. Gibt es denn bestimmte Gemeinsamkeiten, die du schon ausgemacht hast, obwohl es ein so riesen Konglomerat an unterschiedlichen Kulturen und Menschen ist? Gibt es irgendwas, was diese Gegend verbindet?
Also unser Berichtsgebiet ist im Prinzip aufgeteilt, weil es ja auf der einen Seite Nordafrika ist und auf der anderen Seite Westafrika. Und diese beiden Berichtsgebiete haben nicht so sehr viel gemeinsam, aber zum Beispiel innerhalb der Maghreb-Länder, die sind natürlich durch die Sprache, durch eine ähnliche Kultur verbunden, natürlich auch durch die Religion. Das heißt, es gibt immer wieder Überschneidungen, die man auch dann in Westafrika wiederfindet. Aber eine Gemeinsamkeit, das fällt mir schwer zu sagen, dazu sind die Länder wirklich viel zu unterschiedlich. Allein schon auch im Maghreb, da gibt es zwischen Mauretanien auf der einen Seite, die fast keine asphaltierten Straßen haben, und Tunesien auf der anderen Seite, was fast so anmutet wie Südeuropa, einfach riesige Unterschiede.
Anne, Rabat liegt in Marokko, klingt aber nicht so, sagen wir, glamourös wie Marrakesch oder Casablanca. Wie ist Rabat so als Stadt?
Völlig unterschätzt, finde ich, weil es eigentlich eine sehr schöne, sehr grüne, sehr ruhige Stadt ist, direkt am Meer, aber auch mit dem Fluss dazwischen, zwischen Rabat und der Nachbarstadt Saleh, die nochmal viel größer ist als Rabat und auch ein bisschen traditioneller, weil in Rabat natürlich als Hauptstadt Marokkos sich viele Ausländer auch befinden und viele Regierungsgebäude. Insgesamt finde ich Rabat sehr, sehr angenehm, um dort zu leben. Man hat eigentlich alles und kann alles finden, worauf man Lust hat, ob jetzt auf den traditionelleren Teil, die klassische Medina oder auch moderne Einkaufsstraßen.
Wenn jetzt jemand sagt, na gut, dann mache ich bei meinem nächsten Marokko-Trip mal einen Abstecher nach Rabat. Gibt es eine ganz konkrete Empfehlung, die du machen würdest, was man unbedingt machen sollte und was vielleicht nicht unbedingt in jedem schnöden Standard-Reiseführer drinsteht?
Ja, mein Lieblingsplatz ist da die Cella. Das ist ein Areal, in dem auch römische Ruinen noch gefunden werden. Ein sehr ruhiger Platz, eigentlich so ein bisschen was wie eine Oase, in dem dann später auch noch ein islamisches Gebäude errichtet wurde. Und dort gibt es ganz, ganz viele Storchennester. Das war für mich das erste Mal, dass ich so 30, 40 Störche mal auf einmal gesehen habe. Klar, die fliegen natürlich nach Nordafrika, wenn sie nicht mehr bei uns sind. Und das war für mich ganz fantastisch zu sehen, weil ich mich zu Hause in Deutschland immer freue, wenn ich einen Storch sehe und hier dann einfach ganz viele auf einmal hatte.
Würdest du denn um diese bekannten marokkanischen Städte wie Casablanca und Marrakesch einen Bogen machen oder würdest du sagen, die gehören trotzdem in jede Marokko-Reise mit rein?
Casablanca hat mir persönlich nicht so gut gefallen, weil ich, vielleicht kenne ich die Stadt auch nicht gut genug, aber davon hatte ich eigentlich mehr erwartet, während ich Marrakesch unbedingt empfehlen würde, weil es einfach, natürlich gehört das zu einer Marokko-Reise, der große Platz, auf dem sich die ganzen Künstler treffen und alle kulinarischen Köstlichkeiten angeboten werden, das ist Tradition ein Stück weit, das ist viel Lebendigkeit und da lernt man natürlich auch viel die marokkanische Kultur einfach kennen und zu schätzen.
Ich habe mal gelesen, dass es ein Verbot geben sollte, dass die Touristen so direkt und sagen wir ja etwas, fast schon wie von einer Drückerkolonne immer angesprochen werden von den Leuten in Marrakesch, damit man ihnen was verkauft. Hat sich das durchgesetzt? Funktioniert das? Oder ist es so ein bisschen, wie man sich das vorstellt, dass mir jeder eine Tasche verkaufen will oder einen Teppich?
Naja, die Händler dort, die verstehen sofort, ob jemand neu ist in der Stadt, den sie sofort ansprechen können und vielleicht auch in ein Gespräch verwickeln können oder ob jemand schon häufiger durch diese Gassen gegangen ist und sich davon gar nicht mehr groß beeindrucken lässt. Das heißt, durchgesetzt hat sich dieses Verbot meines Erachtens überhaupt noch nicht. Aber es ist auch nicht so unangenehm, wie ich es auch schon in anderen Städten erlebt habe, dass man überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Man muss allerdings selber auch ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen und sich nicht schnell verunsichern lassen.
Was ist so dein Tipp, wenn ein Händler auf dich zukommt? Wie tänzelst du den am elegantesten aus?
Das Wichtigste ist, glaube ich, der Blick, dass man einfach erstmal nicht so suchend umhergeht, sondern eigentlich mit einem Ziel durch die Gassen geht. Und wenn man dann ganz bestimmt einfach Nein sagt, ich möchte nicht und das auch meint, dann verstehen die Händler das sofort. Dann lassen die einen auch in Ruhe.
Das ist dann wahrscheinlich ein physikalisches Gesetz, dass sie nicht mehr Energie rein investieren, weil sie sehen, dass es unnütz ist.
Ja genau, die kennen die Unterschiede genau von jemandem, der sich so ein bisschen treiben lassen möchte und also Marrakesch noch entdeckt und jemandem, der einfach nur durch die Gassen geht, um von A nach B zu kommen.
Zum Schluss noch die letzte Frage. Wo geht's für dich als nächstes hin? Steht da schon irgendwas fest oder wartest du jetzt auf aktuelle Entwicklungen und bist dann reisebereit?
Für mich ist die nächste Reise morgen zurück nach Rabat, weil ich ja im Moment noch in Algier bin und darauf freue ich mich jetzt auch, weil Rabat ja ein Stück weit auch mein Zuhause ist und ich Lust habe, einfach wieder in den Park zu gehen und ein bisschen auszuspannen.
Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß, genieß die Zeit dann in deiner Heimatstadt Rabat und wir werden uns dann sicherlich bald hier wieder hören, wenn du uns Beiträge aus den unglaublich vielen Ländern, die du dort bearbeitest, nach Deutschland schickst. Tschüss,
Anne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Die Radio Wissen. Early Bird.